Schön, mal wieder hier oben zu stehen. Freue mich, heute da zu sein und für euch predigen zu dürfen oder mit euch heute ins Wort Gottes schauen zu dürfen. Ich wurde ja schon vorgestellt, ich bin Maria, Tochter von Pauli und Seja. Mein Herz schlägt eigentlich für Weltmissionen. Gerade wohne ich in Stuttgart. Es ist nicht ganz Ausland, aber fast. Als fränkische Finnin kommt einem das manchmal schon wie Ausland vor. Aber nichtsdestotrotz ist da schön. Also ich bin da ganz gerne eigentlich. Und während ich darauf warte, wohin Gott mich tatsächlich in die Mission führt, bin ich Kellnerin. Das ist auch eine sehr schöne Aufgabe. Kommt meiner anderen Leidenschaft nach, nämlich Menschen zu versorgen und ihnen Gutes zu tun. Also was ich auch gerne tue, indem ich predige oder Gottes Wort weitergebe. Und das möchte ich heute eben für euch tun, mit euch tun. Ich freue mich, dass der Papa mir eine seiner Predigten heute abgetreten hat. Vielen Dank dafür. Genau. Das Thema heute, Advent, der Retter ist gekommen. Ich bin auch ein bisschen erschrocken, wie ging es mit dir? Die Frage ist schon wirklich wieder, Advent ist schon wieder ein Jahr vergangen. Wo ist die Zeit hin? Wo ist dieses Jahr hin eigentlich vergangen? Und ich fühle mich noch nicht so ganz weihnachtlich. Also allein, wenn man schon rausguckt, es ist noch Sonnenstrahlen, 20 Grad, herbstlich. Es ist bei mir ist zumindest noch nicht ganz Weihnachten angekommen. Aber es geht unaufhaltsam darauf zu. Die Läden haben schon Lebkuchen im Geschäft seit August. Das ist schon Weihnachtslieder, wenn man einkaufen geht. Es kommt. Und vielleicht ist es wirklich gar nicht so ungut, sich auf die Vorbereitungszeit vorzubereiten. Auch sehr deutsch, dachte ich. Irgendwie so würde man in anderen Kulturen vielleicht nicht machen, aber es ist nicht schlecht, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten und der Gedanken, der Frage nachzugehen eigentlich, wer ist dieser Retter? Wer ist dieser Retter, auf den wir warten, auf den wir in der Adventszeit warten und auf wen warte ich eigentlich? Und wir haben heute einen Text, der ist nicht besonders weihnachtlich auf den ersten Blick, aber der geht genau dieser Frage nach. Wer ist dieser Retter eigentlich und wer ist Jesus? Er stellt sich selber vor und ich lese vor aus Lukas 4, Verse 16 bis 21. Ihr dürft gerne mitlesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Jesus ist in der Synagoge in Nazareth und liest ein Stück aus der Bibel vor, aus dem Alten Testament vor, das eigentlich genau ihn selbst beschreibt. Das ist eine Prophezie über Jesus, die im Alten Testament geschrieben ist. Und es ist, dieser Text stellt Jesus vor als der, der er ist. Er ist der Retter, er ist einer, der heilen möchte. Er ist der Gesalbte, er ist von Gott gesalbt, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Und ich fand es irgendwie interessant, nicht nur das anzuschauen, was Jesus über sich selber sagt, sondern auch zu gucken, in welche Situation redet Jesus eigentlich diese Aussage, in welche Situation predigt er hinein? Wer sind die Leute, die da zuhören? Und die Juden damals haben genauso auf einen Retter gewartet, so wie wir im Advent uns auf die Ankunft von Jesus vorbereiten, haben sie genauso damals auf einen Retter gewartet. Sie haben auf den Messias gewartet. Sie haben sich vielleicht erhofft, aus einer misslichen Lage frei zu werden. Sie hatten gehofft, dass jemand kommt, der das Königreich von David wieder aufbaut. Sie hatten gehofft, dass jemand vielleicht ihre politische Situation verändert. Und sie haben große Erwartungen in diesen Messias gesetzt. Und genauso haben sie sich gefragt, wer ist das jetzt? Ist das jetzt der Messias, ist das jetzt der Retter? Wer ist das eigentlich? Und die Frage, denke ich, gehen wir heute Morgen auch nach. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Wie gut kenne ich eigentlich diesen Jesus? Und auf welchen Retter warte ich, wenn ich jetzt mich auf die Weihnachtszeit vorbereite oder mal von Weihnachten abgesehen, auf welchen Retter warte ich, um mich aus meiner Lebenssituation zu befreien oder aus meinen Lebensumständen diese vielleicht zu verändern? Kenne ich den wirklich? Bin ich wirklich vertraut mit Jesus? Kenne ich ihn vielleicht nur vom Hörensagen? Ist das jemand, den ich bewundere? Wer ist das eigentlich? Und einiges werden wir vielleicht im Text rauslesen und einiges werden wir vielleicht auch außenrum erarbeiten. Aber ich gehe mit uns heute Morgen einmal Vers für Vers durch diesen Abschnitt durch und wir schauen mal, was der uns über diesen Retter zu sagen hat. Im ersten Vers lernen wir, dass Jesus in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. Also seine Mutter Maria, Namensverwandtschaft, aber sonst keine Ähnlichkeit, würde ich behaupten, die kam auch aus Nazareth. Und er war deswegen, nachdem sie aus Ägypten zurückgekommen waren, wieder zurückgegangen nach Nazareth, wo sie herkamen. Das ist also eigentlich die Heimatsynagoge von Jesus. Also sein Ort, wo er seine religiöse Bildung bekommen hat, wo er aufgewachsen ist, wo er der Tora zugehört hat, wo er den Rabbinern zugehört hat. Und die alle dort wahrscheinlich kannten Jesus. Das war der kleine Junge, der da groß geworden war, der ja alles gelernt hatte von ihnen, der, was weiß ich, vielleicht den einen oder anderen Schabernack getrieben hat oder weiß nicht, wie er so in seiner Jugend war, das wissen wir leider nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie so ein Bild von ihm hatten, wer das eigentlich ist, ja, dieser Jesus. Und vorher lesen wir in dem Abschnitt vorher, Jesus war schon bereits in anderen Synagogen gewesen, hatte gepredigt und wurde dafür verehrt. Also die Leute haben schon gemerkt, dass er wirklich was zu sagen hat, seine Lehre hat Tiefgang, da war was drin. Und er hatte ja einfach genauso in dieser Synagoge jetzt auch was zu sagen. Er war dran zu predigen bzw. aus der Schrift vorzulesen. Und ich musste erstmal ein bisschen nachlesen, was passiert eigentlich in der Synagoge. Es ist etwas, was einem ja geläufig ist, immer wieder auftaucht, aber ich konnte mir dann plötzlich gar nicht mehr so richtig vorstellen, was eigentlich da passiert. Aber es ist so ähnlich vielleicht wie das, was wir hier machen. Das war der Ort, wo Lehre weitergegeben wurde, wo aus der Tora vorgelesen wurde, gemeinsam gebetet wurde. Das war ein Ort für Gemeinschaft. Es gab Synagogendiener, Vorsteher, die das Ganze so geordnet haben. Also es war eigentlich im Endeffekt ähnlich wie Gemeinde hier, würde ich jetzt mal sagen, außer natürlich der Inhalt war ein bisschen anders. Und jetzt ist Jesus eben dran, es ist der Sabbat, es ist seine, ich weiß nicht, ob er dran war zu predigen, aber zumindest hatte jeder das Recht, jeder mündige Israelit damals das Recht, die Schrift zu lesen und auszulegen und jetzt ist eben Jesus dran. Und er öffnet das Buch Jesaja und entweder aus Versehen oder vielleicht auch mit Absicht schlägt er Jesaja 61 auf und liest die ersten zwei Verse vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Das ist also die Stelle, die er gewählt hat oder die ihm vielleicht ins Auge sticht, ich weiß es nicht. Er liest aus Jesaja vor, das war ein Prophet des Alten Testamentes, den Leuten damals auch gut bekannt. Wie fast alle alttestamentlichen Propheten war seine große Botschaft eigentlich das Gericht. Also Gott kommt, um zu richten. Gott kommt, um zu sagen, liebes Volk Israel, ihr habt euch auf den falschen Weg begeben. Ihr folgt nicht mehr mir nach, ihr folgt euren eigenen Wünschen, Vorstellungen, ihr betet andere Götter an. Was ich eigentlich will, was ich, euer Gott, will, ist, dass ihr mir folgt, dass ihr mich anbetet, dass ihr zu mir gehört. Und Jesaja hat diese Botschaft verkündet, die dem Volk Israel. Aber nicht nur das Gericht, sondern auch, was nämlich immer mit dem Gericht zusammenhängt, ist auch das daraus folgende Heil, die Versöhnung, dass wieder was gut wird. Und genau das verkündet Jesaja. Er sagt, es wird einer kommen, einer, der sieht vielleicht aus wie ein Mensch, der ist auch Mensch, aber er ist einer, der all das wiederherstellen wird. Er wird das Königreich Davids, ja, das war damals so das Nonplusultra an dem, was sie sich vorstellen konnten, wie was gut funktioniert hat. So, er wird das wieder aufrichten. Er wird ja Gottes Herrschaft in dieser Welt wieder aufrichten. Und er wird es nicht nur in dieser Welt, sondern er wird über allem herrschen. Er wird der größte König sein. Jesaja sagt, das wird einer sein, der ist kein strahlender Prinz, ist kein toller Held, ist keiner, der irgendwie besonders vielleicht toll daherkommt, sondern es wird ein ganz Demütiger sein. Das wird einer, der leiden wird für seine Botschaft. Und das ist das, was Jesaja in seiner Botschaft, in seinem alten testamentlichen Brief oder ja weitergibt. Und Jesus wählt genau diese Stelle oder sie fällt ihm zu. Ich weiß nicht, ich glaube, Zufall ist es natürlich nicht. Und das ist ein bisschen so, würde ich jetzt mal sagen, zumindest im Lukas-Evangelium, die erste Predigt von Jesus, die erste Stelle, wo er tatsächlich was so weitergibt oder zumindest wovon wir lesen. Und das ist wie so eine Art Antrittsrede, habe ich mir gedacht. Wie so eine Art vielleicht Wahlprogramm. Wahlen sind uns in der letzten Zeit öfter an verschiedenen Stellen begegnet. Leute versprechen einiges und sagen, so werde ich das machen und das habe ich für euch vorbereitet und so werde ich alles verändern. Und so ungefähr ist das, was Jesus hier mitteilt. Er sagt, das bin ich gekommen, um zu tun. Das ist mein Auftrag. Gott hat mich gesendet in diese Welt, um das für euch zu tun. Er ist befähigt durch den Heiligen Geist, den Gott auf ihn gelegt hat. Er ist gesalbt, das heißt, er hat diesen Auftrag von Gott bekommen. Und was er eigentlich tun möchte, sind drei Dinge. Das erste ist, er möchte Gefangene frei machen. Er möchte Blinde sehend machen. Und das dritte ist, er möchte die Gnade des Herrn oder das Gnadenjahr ausrufen. Dieser erste Punkt, Gefangene frei machen, das kommt da in zwei verschiedenen Stellen vor. Das eine ist, er sagt, er wird Gefangenen verkünden, dass sie freigelassen werden und Unterdrückten, dass sie befreit werden. Also das würde ich jetzt mal zusammennehmen, das ist ja ungefähr das Gleiche. Ich glaube nicht, dass Jesus vorhatte, die Gefängnisse zu plündern, dass er irgendwo einbrechen wollte und alle rausreißen wollte, die da drin sitzen. Ich glaube, das ist eher ein Bild, das er da benutzt. Es geht darum, Menschen aus ihren persönlichen eigenen Gefängnissen zu befreien, aus schlechten Lebensumständen, vielleicht befreien von missgeglückten Lebensentscheidungen, Dingen, die sie vielleicht gebunden haben. Grundsätzlich zusammengefasst, schlicht und einfach, Jesus ist gekommen, um Menschen von Sünde zu befreien, von dem, was sie gefangen hält, von dem, was sie knechtet in ihrem Leben. Und Jesus wird am Ende der drei Jahre, die er in der Welt predigt und umhergeht, wird er genau das tun, indem er am Kreuz stirbt und die Sünde der gesamten Welt, alle Welt, aller Menschen auf sich nimmt und dafür stirbt und sie ein für alle Mal vernichtet. Und damit befreit er aus diesen Gefängnissen, damit befreit er von der Sünde. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber Fakt ist, und das darf man nicht beschönigen, dass jeder von uns, jeder Mensch in dieser Welt sündig ist und Sünde tut, Sünde begeht, ob man es will oder nicht. Es kann unterschiedlich aussehen. Es können schlechte, vielleicht gefährliche Beziehungen sein, toxische Beziehungen, in denen wir drinstecken. Es kann Lügen sein, es können sexuelle Vergehen sein, Geldgier. Sünde nimmt so viele verschiedene Formen an, Sünde kann so unterschiedlich aussehen. Aber Fakt ist, es passiert täglich in jedem Leben, in meinem Leben. Und selber kommen wir da nicht raus. Das ist wie Paulus sagt in Römer 7, 21, ich möchte so gerne das Gute tun, aber ich mache eigentlich trotzdem das Schlechte, mache das Böse. Sünde ist was, da kommen wir allein nicht weg von. Deswegen umso besser, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um genau das zu tun. Ich bin gekommen, um euch aus euren Gefängnissen zu befreien, aus dieser Sünde, aus der ihr selber nicht rauskommt. Ich bin hier, um genau das zu tun. Und es hat mich irgendwie auch neu angesprochen, zu fragen, so in welcher Sünde befinde ich mich gerade? Wo stecke ich vielleicht gerade drin? Was ist das, woraus Jesus mich befreien kann? Wo muss ich ihn vielleicht darum bitten, dass er ja, die Gefängnistür weit öffnet, dass ich da rauskommen kann? Ein zweiter Punkt ist, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Blinden sehend zu machen. Und hier glaube ich auch, dass es zwei Ebenen sozusagen hat. Zum einen, glaube ich, Jesus meint das ganz wortwörtlich. Er ist gekommen, um Menschen zu heilen. Das tut er auch. Er heilt Blinde, er heilt Krankheiten, er weckt sogar Leute vom Tod wieder auf. Also Jesus ist fähig, körperlich gesund zu machen und das tut er damals, das tut er auch heute noch, bin ich überzeugt. Aber ich glaube, es ist auch ein Bild dafür. Jesus sagt, ich möchte Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Ich möchte Blinde, die im Dunkeln sind, sehend machen. Ich möchte ihnen das Licht bringen, wiederbringen. Und das hat er in meinem Leben getan. Das tut er auch heute noch im Leben von anderen. Und ich finde es gerade im Anblick auf unsere Welt, wie sie gerade so gefühlt den Bach runtergeht, das ist schon immer so, aber es wird vielleicht auch nicht besser, habe ich das Gefühl, wie wichtig ist diese Botschaft, dass da einer ist, der in diese Hoffnungslosigkeit, in den Krieg, in den Hunger, in all diese politischen Intrigen, dass da einer ist, der sagt, ich bringe da Hoffnung rein, ich bringe da Licht rein in diese Finsternis. Und das ist das, was Jesus machen möchte. Das ist das, was sein Auftrag ist, Licht in die Finsternis bringen, Licht in die Dunkelheit. Und gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit, wie wir es vorhin gehört haben, die Tage werden ja kürzer, es wird irgendwie alles ruhiger, wir bereiten uns vor, dass Weihnachten kommt. So, es ist genau die Zeit, in der irgendwie trotzdem alles dunkel auch erscheint. Es ist nicht unbedingt immer nur eine schöne Zeit. Von daher, wie gut sich daran zu erinnern, dass das einfach Jesu Auftrag ist, das, was er tun möchte, Licht ins Finsternis zu bringen. Und das ist auch ein Auftrag an uns, sich zu überlegen, okay, wo kann ich vielleicht in dieser Vorweihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit Licht sein für Leute in meinem Umfeld, Arbeitskollegen, Schulfreunde, Familie, Freunde, Verwandte? Wie kann ich da vielleicht gerade in Situationen, die hoffnungslos scheinen, auch Licht reinbringen? Ein dritter Punkt, den Jesus hier anspricht, ist, er möchte gerne das Gnadenjahr ausrufen. Er möchte die Gnade Gottes ausrufen. Und das spielt auch wieder auf das Alte Testament an. Beziehungsweise, ich meine, der Text ist ja im Alten Testament geschrieben, also es beschreibt eigentlich was, was dort üblich war. Und zwar, alle 49 Jahre, also jedes 50. Jahr, wurde nach jüdischer Tradition ein Erlassjahr gefeiert, ein Jubeljahr, ein Gnadenjahr. Das heißt, alle Sklaven wurden freigelassen, alle Schuld wurde vergeben und es wurde einfach gefeiert, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist. Und es wurde, ja, ein Jubeljahr daraus sozusagen. Und in der christlichen Tradition ist das nicht so stark verankert. Also es gibt es so in der katholischen Kirche, wird das immer wieder aufgefasst. Es gibt das Jubeljahr, es gibt die Frage danach oder den Aufruf, dass man Schuld vergeben sollte, auch an Länder, die stark verschuldet sind. Aber so richtig Tradition ist es nicht geworden. Es ist was, was nämlich mit Jesus eigentlich anbricht in dieser Welt. Er sagt, ich bringe die Gnade Gottes. Jesus ist eigentlich die Gnade Gottes. Weil er sagt, das, was vorher gewesen ist, dass man sich nach dem Gesetz halten muss, dass man was vor Gott leisten muss, dass man was vor Gott erbringen muss, das ist vorbei. Ich bin gekommen, Jesus Christus ist gekommen, um die Gnade zu bringen, um die Gnade in diese Welt hineinzubringen. Und er ruft das richtig aus. Er sagt, ja, das ist mein Auftrag. Das ist das, wozu ich gekommen bin, diese Gnade zu verkünden und zu sagen, ja, das Alte ist vergangen, das, was vorher gewesen ist, ist nicht mehr, ihr müsst nichts mehr leisten, ihr müsst einfach nur an mich glauben. Ihr müsst glauben, dass ich das, was ihr am Kreuz getan habt, für euch getan habe. Und damit ist diese Schuld vergeben. Damit ist das Gefängnis gebrochen. Damit ist die Tür zum Vater offen. Das ist das, was er verkündet. Die große Gnade. Und er tut das, indem er bestätigt das, indem er tatsächlich später am Kreuz stirbt und die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er bestätigt damit das, was er vorher versprochen hat. Also viel mehr als manche Politiker jemals hinkriegen werden. Er bestätigt das mit seinem Leben. Und er bringt nicht nur damit irgendwie, ja, hält nicht nur sein Versprechen, sondern er bringt eigentlich eine neue Weltordnung, bringt eine neue, komplett neue Glaubensordnung, was vorher nie da gewesen ist, dass der Mensch nicht selber leisten muss, sondern dass er aus Gnade lebt. Und genau aus diesem Grund kann Jesus dann auch die letzten Verse noch sagen. Also er hat diesen Text verlesen, rollt das Buch zusammen, gibt es dann dem Synagogendiener zurück und setzt sich hin. Und wenn sich dann derjenige, der gelesen hat, hingesetzt hat, war das der Moment, wo er angefangen hat zu predigen. Das heißt, alle Augen auf Jesus so. Was hat er jetzt zu sagen? Wir kennen ja diesen Jesus, diesen kleinen Jungen, der hier aufgewachsen ist bei uns in der Gemeinde, in der Synagoge, der, wie gesagt, alle seine Geschichten hier erlebt hat. So, jetzt sind wir mal gespannt, was wird er uns heute mitteilen? Was hat er uns zu sagen? Wie will er das auslegen? Was hat er zu Jesaja irgendwie hinzuzufügen? Und was hat Jesus dazu zu sagen? Heute ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Okay, ich kann mir vorstellen, dass genau das die Reaktion der Menschen war, sie so, bitte was? Du stehst da vorne oder sitzt jetzt da vorne und willst uns sagen, das ist in Erfüllung gegangen. Du bist also der Messias? Bist du dir da ganz sicher, Jesus? Du bist doch der, den wir kennen. Das ist auch das, was sie im nächsten Vers tatsächlich sagen. Du bist doch der Sohn von Josef, oder? Und die werden alle ziemlich überrascht, weil das ist nicht das, was sie erwartet hätten, ganz sicherlich nicht. Aber es ist das, wer Jesus ist. Das ist das, wer der Retter ist. Er selbst ist derjenige, der als Messias, als der erwartete, erhoffte Retter in die Welt gekommen ist. Deswegen kann er das auch sagen. Deswegen, und nur er kann das sagen, füllt dieses Paar Schuhe, das da vorbereitet ist, weil nur Jesus allein das tun kann. Und sie, damals, die Juden haben auf diesen Retter gewartet, auf den Messias. Also sie haben vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass es der Jesus ist, der dann tatsächlich da vor ihnen sitzt. Aber sie haben auf einen Messias gewartet. Und ich glaube, das geht uns manchmal genauso, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Wir warten manchmal auch in unserem Leben auf die Rettung. Vielleicht irgendwie auf den Lottogewinn. Hoffe ich ein bisschen drauf, hat noch nicht so gut funktioniert. Für manchen ist es vielleicht eine neue Arbeitsstelle, die sagt, das wird diesmal irgendwie alles verändern. Für manche ist es vielleicht irgendwie die Eheberatung, wo sie sagen, ist unser letzter Strohhalm, dass hier noch was vorwärts geht. Wir warten in so vielen Punkten auf Rettung, wir warten in so vielen Dingen auf die Erlösung und hoffen, dass es irgendwie besser wird. Aber die Frage ist, geben wir Jesus eigentlich die Chance, dieser Retter zu sein für unsere Lebensumstände, für das, wo wir vielleicht gerade hadern? Denn genauso ähnlich ging es den Leuten damals, also die das gehört haben. Ich glaube, sie haben Jesus einfach völlig unterschätzt. Sie haben nicht wirklich geglaubt, dass er derjenige ist, der sagt, dass er ist. Sie haben gedacht, das ist vielleicht dieser junge Mann von früher, das ist der Sohn von Josef, wir kennen den doch. Und sie haben nicht gewusst, vielleicht nicht geglaubt, vielleicht nicht erwartet, dass es tatsächlich der König der Könige ist, der da vor ihnen sitzt. Dass es der Herr der Welt ist, der ihnen da an diesem Morgen die Schrift auslegt. Und ich glaube, dass es nicht nur Jesus damals passiert ist, sondern es passiert ihm wahrscheinlich heute noch genauso. Jesus wird oft und an vielen Stellen maßlos unterschätzt. Ich habe so drüber nachgedacht, wie Menschen heute auf Jesus reagieren und wie ich vielleicht auch mit ihm umgehe. Also was man oft hört, was man viel hört, ist, dass Leute sagen, ja, Jesus, natürlich großes moralisches Vorbild, ganz toller Lehrer, was der so von sich gibt, das sollte man sich dran halten, das ist wirklich gut. War revolutionär zu seiner Zeit, wie er mit Frauen umgegangen ist, wie er ja, die Dinge verändert hat, das war ganz toll. So. Aber ich glaube, das wird Jesus nicht gerecht. Natürlich war er das und natürlich hat er das gemacht. Aber er ist ja nicht nur Lehrer und Vorbild, er ist nicht nur moralischer Kompass in dieser Welt, sondern er ist Gottes Sohn, er ist der Heilige, er ist der Retter der Welt. Was mir öfter passiert, ist, dass ich Jesus unterschätze, weil er vielleicht wie so ein alter Freund ist. Also ich lebe jetzt wahrscheinlich schon ungefähr 25 Jahre plus minus mit Jesus und man hat echt viel erlebt, viel Geschichte, viel miteinander durchgemacht und viele gute Zeiten erlebt. Und es ist wie so ein guter alter Freund. Ich schätze den wahnsinnig, ich brauche den in meinem Leben und ich bin froh, dass er da ist. Aber ich frage mich, ob das nicht manchmal auch Jesus unterschätzt. Weil er ist ja nicht nur mein guter alter Freund. Er ist nicht nur der, mit dem ich mein Leben teile, mit dem ja, manchmal, wenn man lange auch nichts redet, auch in Ordnung ist so, kann sich ja nach 2 Wochen auch dann mal wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, das unterschätzt ihn genauso. Weil das ist nicht der Jesus, der hier sich in diesem Text vorstellt. Jesus ist der Herr der Welt, ist der König der Könige. Der hat die Kraft, die Welt aus den Fugen zu reißen. Er hat die Kraft, alles neu zu machen, Leben zu verändern, Tote aufzuerwecken. Ist nicht nur irgendwie so ein alter, guter Freund. Ist nicht nur jemand, dem man ab und zu mal schreiben sollte, sondern jemand, dem man sein ganzes Leben widmen darf und kann und soll. Wer ist dieser Jesus tatsächlich? Der Text aus Jesaja, den er da vorliest, den Jesus, die Prophetie, die er erfüllt, lässt schon durchblicken. Er ist nicht nur ein netter Lehrer, er ist nicht nur irgendwie ein guter Freund, er ist nicht nur der Sohn von Josef, sondern er ist wirklich Gottes Sohn. Es gibt eine andere Stelle in Jesaja 9, Verse 5 bis 6, die auch gerne in der Vorweihnachtszeit zitiert werden, weil die auch genau beschreiben, wer Jesus eigentlich ist. Ich lese vor, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Jesus ist genau das. Das ist der Retter, auf den wir warten. Er ist der versprochene Messias. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Herrscher der Welt. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein mächtiger Gott. Er ist ewiger Vater. Er ist der Frieden bringt, der wahre Friedensfürst. Sein Reich und seine Herrschaft, vor allem auch sein Frieden, werden niemals enden. Und er ist der Recht und Gerechtigkeit bringt. Es beschreibt nicht irgendeinen netten Freund von früher. Das beschreibt nicht einen netten, moralischen, guten Lehrer, an den man sich vielleicht richten kann, sondern das beschreibt einen König. Das beschreibt den König der Welt, den König der Könige, den Herrn der Herren. Es beschreibt ja den, der alles beherrscht und der die ganze Welt in seinen Händen hält. Es beschreibt einen König, der sich nicht zu schade ist, trotzdem uns gleich zu werden, auf einer Ebene mit uns Menschen zu sein, weil er demütig ist und weil er seine Menschen liebt. Aber es beschreibt auch einen König, der auf dem Thron sitzt und der Tag und Nacht von Engeln angebetet wird, die Halleluja singen ohne Ende. Es beschreibt, ja, Jesus Christus, Gottes Sohn, den Gott. Und ich glaube, es ist ein Grund mehr, diesen Jesus nicht zu unterschätzen. Ihm nicht nur irgendeine Position in unserem Leben zu geben, sondern die Nummer 1 zu geben, ihn zum Zentrum unseres Lebens zu machen, weil er es wert ist und weil so jemand keinen anderen Platz eigentlich verdient hat. Und ich habe mir so vorgenommen, in dieser Vorbereitungszeit für die Predigt das irgendwie in dieser Adventszeit auch umzusetzen oder in dieser vorbereitenden Adventszeit, nochmal sich auf den Weg zu machen und zu schauen, wer ist dieser Jesus wirklich? Wer ist dieser Retter tatsächlich? Also er stellt sich hier schon vor, er nennt einige Punkte und das ist aber noch nicht alles. Da ist noch viel mehr, was wir über Jesus noch lernen können. Und ich muss sagen, ich muss gestehen, dass ich selber das echt auch vergessen habe so. Oder es ist mir irgendwie ein bisschen vielleicht entglitten in den letzten Wochen und Monaten aus unterschiedlichen Gründen, dass ich irgendwie ein bisschen vielleicht blind wieder geworden bin dafür, wer dieser Jesus eigentlich ist. Sich vielleicht aufgehört habe zu hoffen, dass er tatsächlich Licht in die Finsternis bringen kann. Es gibt so ein paar Menschen in meinem Leben, für die ich lange bete, von denen ich weiß, dass sie in schwierigen Situationen stecken. Und ich denke mir so, okay, vielleicht passiert mal was, vielleicht auch nicht. Ich habe irgendwie aufgehört zu glauben, dass Jesus tatsächlich dieser Retter ist, der das tun kann. Ich bin vielleicht einfach ein bisschen müde geworden, so tatsächlich diesem König der Könige zu folgen und auf diesen König der Könige zu hoffen. Und dadurch auch irgendwo manchmal vielleicht auch kraftlos, weil man die Kraftquelle verlassen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr drin steckt. Vielleicht seid ihr auch gerade Feuer und Flamme für Jesus, dann freut mich das sehr. Und vielleicht ist es aber auch eine Zeit, in der ihr gerade sagt, ich warte eigentlich auf den Retter. Ich warte auf Veränderungen in meinem Leben, für meine Lebensumstände, für die Schwierigkeiten, in denen ich drinstecke. Und vielleicht ist es genau der Moment, sich zurückzubesinnen und zu sagen, Jesus, wer bist du eigentlich und was bist du für mich und was kannst du und willst du in meinem Leben vielleicht auch verändern? Es ist gute Zeit, sich Stille zu nehmen und das vielleicht, ja, sich einfach kurz Gedanken zu machen. Ich möchte uns ein paar Minuten geben, dürft einfach dieser Frage in eurem Herzen kurz nachgehen und ich möchte damit ein Gebet schließen. Ich will dich loben und preisen an diesem Morgen, weil du der König der Könige bist und der Herr der Herren bist. Jesus, ich will dich ja, ehren, weil du derjenige bist, der diese Welt verändern will und der unser Leben verändern will. Ich danke dir dafür und ich bete, dass uns das neu bewusst wird, welche Kraft und welche Macht in dir steckt. Ich bete, dass es uns neu bewusst wird, wer du wirklich bist und wie unser Leben aussehen kann, wenn wir es dir zur Verfügung stellen. Ich bete, dass ja, diese Zeit, diese Adventszeit uns auf dich zurückblicken lässt oder zu dir hinblicken lässt und dass du unsere Herzen und unser Denken in diesen Punkten veränderst. Danke, dass wir ja, mit dir leben dürfen. Danke, dass du mit uns bist. Und ich preise dich dafür. Amen.